Wuffwärts, der Podcast für Hundefans, die Beziehung und Klarheit im Training suchen. Impulse für echtes Miteinander, innere Haltung und verständliche Kommunikation und Kooperation zwischen Mensch und Hund. Mit Raum für Reflexion, neue Perspektiven und immer mal wieder Gästen, die die Hundethemen bereichern. Hallo, heute sprechen wir über die Sequenzen des Jagdverhaltens. Nicht als Problem, das wir einfach abstellen müssen, sondern als Verhalten mit Struktur, Sinn und Logik. Wir schauen uns die einzelnen Sequenzen des Jagdverhaltens an und vor allem die Frage, wo setzt Training sinnvoll an und wo eventuell auch nicht. Hallo Mario, schönes Thema, das wir heute wieder haben.
Hallo Susanne, ja, ein sehr großes und wichtiges Thema und das viele Menschen berührt.
Ja, starten wir doch mal gleich mit dem Thema, wo fängt denn das Jagen an? Was ich da sofort als Bild im Kopf habe, das ist ein Welpe oder ein Junghund, der über die Felder rennt und die Vögel verscheucht.
Da sind wir schon weit drinnen in der Handlung der Jagd.
Ja, das finden die Leute aber immer witzig.
Ja, am Anfang ist es lustig, weil er erwischt ja eh nichts. Wenn es dann größer sind, dann ist es nicht mehr so witzig.
Ja. Ja, aber fangen wir mal an. Also was ist denn, Hunde geben uns ja immer wieder Informationen, sie kommunizieren ja mit uns. Wo fängt denn Jagdverhalten an? Also, ja.
Also grundsätzlich am Anfang. Das heißt, es ist etwas, das meistens schon passiert oder schon im Laufen ist, bevor die meisten Menschen es mitbekommen. Ob es jetzt ist die Wahrnehmung über die Optik oder über die Nase, vollkommen egal. Oder je nach Hundetypus auch ein kurzes Einfrieren, vielleicht sogar mit einer Art von minimalen Vorstehen. In dem Geschehen, da ist es schon abgelaufen im Prinzip. Es ist gestartet und auch gleichzeitig unter Anführungszeichen abgehackt und abgelaufen im Innendrinnen als eigentlich schon erfolgreich, obwohl es gar kein Erfolg war.
Ja, also wie siehst du das denn mit dem Erfolg im Jagdverhalten, wenn du das jetzt gerade schon erwähnt hast? Wann setzt denn der Erfolg im Jagdverhalten an? Ist das schon, wenn der Hund eine Witterung aufnimmt, wenn er eine Spur findet? Hat er da schon Erfolg?
Also in der biologischen Fitness ist es so, dass die IBA bestimmt, dass das Jagdverhalten schon als Erfolg gewertet wird im Hund drinnen, wenn es startet. Denn wenn er darauf warten würde, dass es immer nur ein Erfolg wäre, wenn er auch zum Endziel kommt und wenn wir über die Verstärkerlehre nachdenken, dann würde das bedeuten, wenn er mehrmals nicht zum Erfolg kommt, dass er weniger davon machen würde. Und damit wäre das ja gegen die biologische Fitness und gegen die Natur, weil der Hund dann weniger jagen würde. Er muss ganz genau das Gegenteil machen. Er muss genauso weiter jagen oder vielleicht sich sogar noch mehr anstrengen. Oder der Kanide, sagen wir, nicht unbedingt der Hund. Und deswegen ist Jagdverhalten, man sagt auch oft, intern oder intrinsisch selbstverstärkend. Also es ist im Tun schon verstärkt. Es ist im Tun schon als unter Anführungszeichen erfolgreich drinnen.
Also würde ich sagen, selbst wenn der Hund sich jetzt orientiert erstmal, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen nur, er nimmt eine Spur wahr, er orientiert, es gibt ja unterschiedliche, also es gibt Hunde, die mehr über die Sicht gehen und andere, die mehr über die Nase gehen.
Ja.
Würdest du das schon als Erfolg werten?
Also wenn eine Wahrnehmung da ist, dass er auf der Spur ist oder dass er das wahrnimmt über die Optik, dann ist es in der biologischen Fitness als Erfolg abgebucht, weil er ja schon eine Energie dafür eingesetzt hat. Was noch nicht dazu zählt, ist einfach dieses Umschauen, also ohne dass ich einen auslösenden Reiz habe, also ohne dass ich etwas habe, das dieses Verhalten bewirkt, nämlich direkt zu schnüffeln, direkt anzuschauen. Als Beispiel, du gehst mit dem Hund und Hunde schnüffeln halt immer gern und da riecht es halt nach dem und dann ist der Kollege da gewesen, dann ist ein neuer Hund da gewesen und so weiter. Und auf einmal, und wenn wir die Hunde beobachten, sehen wir es auch, verändert sich die Art dessen, wie der Hund diese Schnüffeln einsetzt. Dann kommt einfach eine andere Körperspannung hin, ein anderer Fokus hin und da wiederum individuums- und auch rasseabhängig. Es gibt einfach Hunde, die haben eine viel höhere Jagdmotivation und es gibt Hunde, die haben halt einfach von sich aus oder auch rassespezifisch eine geringere Jagdmotivation. Aber in allen Hunden ist Jagdmotivation vorhanden. Das ist einfach genetisch da, weil die haben sich ja früher so ernähren müssen.
Und in dieser Phase von Orientieren oder der Hund nimmt was wahr, ist es ja noch relativ gut möglich, mit Training anzusetzen.
Absolut. Und du hast im Intro schon einen ganz einen wichtigen Satz gesagt. Das ist dieses, dass wir nicht abstellen müssen. Es ist kein Problem und wir können es auch gar nicht abstellen. Wir beide wissen, dass das nicht geht. Ich kann es maximal kurzfristig durch die sogenannte positive Strafe, könnte ich es unterdrücken kurzfristig, aber ich kann, das erklärt ja schon die intrinsische Motivation, dass es zu tun ist und auch die intrinsische Bestätigung, ich kann es einfach nicht abdrehen durch Strafen. Warum? Weil das Tier ja sonst draußen in der freien Wildbahn, wenn irgendetwas von außen eintreten würde und das würde jetzt problematisch sein und würde ihn existenziell belasten, dann würde er aufhören zu jagen und würde dann innerhalb von 7 Tagen verhungern. Also das bringt ja nichts. Das heißt, ich kann es immer nur irgendwie so abdeckeln. Und deswegen hat mir das beim Intro schon so gut gefallen, dass du das so gleich im allerersten Satz drinnen hattest, weil es so ein wichtiger Faktor ist, das einfach einmal zu verstehen. Wie du sagst, Handling ist möglich, abdrehen geht nicht.
Nee, ich kann praktisch an der Umorientierung arbeiten, dass ich dem Hund beibringe, ich habe erkannt, was natürlich voraussetzt, ich kann den Hund wirklich gut lesen. Ich habe erkannt, der Hund nimmt hier was wahr, also seine Körperspannung verändert sich. Wahrscheinlich verändert sich auch sein Erregungslevel, die Art und Weise, dass er sich vielleicht schneller bewegt. Ja, das sind so Anzeichen, die sehr offensichtlich sind. Oder auch langsamer, das kann auch sein, genau. Und das ist der Punkt, wo ich ihn ja eigentlich noch relativ gut umorientieren könnte.
Ja, wir müssen uns ja vorstellen, wir haben es geschafft, über die Selektion in unterschiedlichen Hunderassen unterschiedliche Appetenzhandlungen der Jagd über Selektion zu fixieren. Nehmen wir die Vorstehhunde. Das ist ja nicht einfach aufgetaucht, sondern das wurde ja über die Selektion der gut vorgestanden ist, der sicher vorgestanden ist, wurde für die Zucht verwendet und so weiter. Und wir haben heute sehr viele Hunderassen, die in das Vorstehen gehen. Nicht nur Vorstehhunde, sondern auch andere. Oder nehmen wir den Bereich des Hütens. Diese Hütestellung ist aus dem Jagdverhalten heraus selektiert. Und dann, wenn wir das können, wenn wir schaffen, über Selektion in Hunderassen das so reinzukriegen, dann haben wir auch die Chance, und davon bin ich 100% überzeugt, dass wir einzelne Komponenten dieser Appetenzhandlung der Jagd über gutes Training in einen Verstärkerbereich, also in etwas hineinbringen, das mehr wird und ich es deswegen auch verstärken kann. Und deswegen das auch in dieses Umlenkverhalten oder in dieses anderes zu kanalisieren oder auch zu sagen, das ist ein gutes Verhalten, Batsch, jetzt sind wir dabei und du kriegst eine Alternative dafür.
Also vielleicht Vorstehhaltung, das kennen alle, wenn der Hund eine Pfote hebt, die Vorderpfote hebt, das ist das, was du meinst mit dieser Vorstehhaltung, die selektiv gezüchtet wurde. Fällt mir gerade ein Beispiel ein von dem Doolittle, einer meiner Hunde, den ich hatte. Da habe ich einen Hasen aufgehen sehen auf dem Feld, der übers Feld dann gehoppelt ist. Und ich habe den Doolittle in meinem geistigen Auge schon über das Feld hoppeln sehen und habe geschaut, wo ist er, wo ist er, wo ist er. Bis ich mir realisiert habe, dass der Doolittle noch neben mir steht, mit erhobener Pfote. Das war total witzig, werde ich nie vergessen, wo ich dachte, okay, wie da in einem selbst schon Programme ablaufen, da rennt der Hase über das Feld und der Hund müsste dann auf jeden Fall hinterhergehen. Nein, er hat ihn schön angezeigt.
Sehr cool.
War ein Hütehund, also jeder Hund kann grundsätzlich diese Vorstehhaltung zeigen. Genau, was wäre denn ein Trainingsansatz? Weil du jetzt ja gesagt hast, die einzelnen Sequenzen wurden gezüchtet. Und was wäre für dich ein Trainingsansatz?
Also für mich ist immer
für die Umorientierung.
Ja, also der allerwichtigste Teil ist einmal, den Menschen näher zu bringen, wie schaut denn sein Hund aus, wenn er eigentlich im Jagdverhalten drinnen steht. Weil der Beginn ist das Ausschlaggebende. Und umso früher ich dran bin, umso schneller kann ich auch über ein bewusstes Umlenkungssignal, und danach eine alternative Handlung, die so nah wie möglich an das kommt, was der Hund gerne hat, beim Jagen. Und wir verwenden da sehr, sehr gerne bei manchen Hunden Objekte, also Spielobjekte, Beuteobjekte. Und bei anderen Hunden, auch wenn sie sehr, sehr beuteorientierte Hunde sind, den Futterwurf auf ein klassisch aufgebautes Signal. Und das funktioniert, wenn man es gut erkennen kann, wirklich extrem gut. Dass man kriegt die Hunde da noch mit diesen über die klassische Konditionierung aufgebauten Signal in eine Umorientierung und die muss dann gleich mit diesem Wurf von dem Futter dementsprechend umgelenkt werden. Und das ist eigentlich die Methode, die für uns persönlich am besten funktioniert. Wenn der Hund jetzt nicht so gerne frisst, aber extrem beuteorientiert ist, kann man das natürlich auch mit einem Beuteobjekt machen.
Also du würdest sagen, auf jeden Fall was mit Bewegung zu tun hat. Also nicht den Hund herrufen und ihn sitzen lassen und dann schon mit einem hohen Verstärker belohnen, sondern eher wirklich, was den Hund in Bewegung bringt.
Bewegung bringt und dadurch der Futterwurf, es ist der Reiz des Suchens, das Reiz des Aufnehmens, dieses Schnüffeln ist dabei und da wird mehrere Komponenten drinnen. Schnüffel grundsätzlich ist einmal, also riechen ist jetzt einmal grundsätzlich etwas, das den Hund sehr stark beschäftigt, aber trotzdem entspannt und ausgleicht. Und auf der anderen Seite ist es sehr nah dem Jagen, ohne dass er aber auf der Jagdspur ist. Und das ist etwas, wo, wenn man das gut aufbaut, dann hat das richtig Sinn und funktioniert wirklich gut.
Eine weitere Art und Weise, wie man wie ein Hund Jagdverhalten zeigt, ist ja, dass er lauert oder dass er sich anschleicht. Wie sieht das denn aus? Also in welche Phase würdest du das denn einordnen? Und wie weit ist der Hund da schon in seinem Jagdverhalten, wenn er sich anschleicht?
Also da ist er ja schon sehr, sehr weit, weil das ja schon ganz kurz vor dem Zuschlagen ist, weil sonst braucht er sich nicht anschleichen. Und das ist ja auch ein Thema, wenn Hunde, die nicht aus dem Hüterbereich kommen, Hüter nie kennengelernt haben, dann haben sehr viele Hunde massive Probleme, wenn sie das erste Mal mit einem Hund zusammenkommen, der als Normverhalten sein Hüteverhalten auspackt, weil viele dieser Hunde dann einfach glauben, sie werden jetzt gerade von einem Kollegen gejagt, weil das so ein ganz klare Kommunikation ist, das ist aus dem Jagdverhalten heraus. Und wir sehen es bei unsere Schäferhunde sehen sehr selten Hüter, weil wir halt im Umfeld nicht keine Hüter haben. Und da haben die Schäferhunde echt ein Thema, damit er sagt im Tippel, ich will nicht gejagt werden. Und das ist schon recht heftig, weil das auch schon relativ weit geht. Und wenn man sich so Bilder anschaut von jagenden Wölfen zum Beispiel, die sich im Anschleichen sind, und man schaut sich dann Bilder von Hunden an, die ins Hüteverhalten gehen. Naja, da ist nicht so viel um. Da schaut es halt ganz gleich aus.
Da schieben wir noch eine Sequenz dazwischen. Das ist das Fixieren, wenn du jetzt die Hütehunde tatsächlich nimmst. Wie äußert sich das denn? Das zeigen natürlich die Hütehunde am allerstärksten und am allermeisten. Ja. Aber man sieht es ja auch bei anderen Hunden. Also wie ist das zu verstehen, wenn wir sagen, eine Sequenz des Jagdverhaltens ist das Fixieren.
Ja, und dieses Fixieren heißt ja auch, diesen ganz, ganz klaren Fokus mit der Information, es geht um dich, näher zu bringen in der Kommunikation. Und das ist ja auch im Hüten absolut notwendig, weil ja der in eine Kommunikation tritt mit dem Tier, das er hütet. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass es gut funktioniert. Und umso besser der Hüter das kann, umso effizienter ist er in seinem Job. Und wie wir ja wissen, haben wir schon durchgemacht, jeder Hund hatte irgendwann einmal einen Job. Also nicht jeder Hund, aber jede Rasse hatte irgendwann einmal einen Job. Und das war der Job von den Hütern. Und wir müssen uns bewusst sein, andere haben halt andere Jobs, aber das ist ja nicht weg, nur weil wir seit 150 Jahren vielleicht auf andere Wichtigkeiten züchten. Aber es ist einfach da. Und es ist nicht wegzudiskutieren. Und umso mehr Jagd in einem Hund drinnen ist, umso öfter wir das auch versuchen zu kriegen, seine Bestätigung über den Start einer Jagdsequenz.
Und je weiter der Hund natürlich fortgeschritten ist in den Jagdsequenzen, desto schwieriger wird es, sein Verhalten umzulenken und dass er sich auf uns konzentriert.
Absolut.
Deshalb ist, wenn ich jetzt zu dem Bild komme, was ich hier am Anfang gezeichnet habe, dass der junge Hund über das Feld rennt und die Vögel verjagt. Wie gehst du denn damit um, wenn Kunden sagen, das ist witzig, der verjagt die Vögel?
Ich frage sie dann das erste Mal, wie lange sie das lustig finden, wenn der Hund dann größer ist. Oder ich finde auch, dass es, auch wenn wir über Tierschutz sprechen, Tierschutz beginnt ja und endet ja nicht nur bei unserem Hund oder bei unserer Katze zu Hause, sondern das geht ja auf alle Tiere hinaus. Und das ist auch nicht angenehm für die Vögel, genauso wie Mäusejagen nicht angenehm ist für die Mäuse. Also wenn die Mäuse gejagt werden, natürlich nicht für Mäusejagen. Also, aber ich versuche immer, das ein bisschen in diesen Gedankengang reinzukriegen, dass der kleine 12 Wochen alte Welpe, der da irgendwie hinhoppelt und irgendwelche Vögel aufjagt, dass das ja nicht weniger wird, nur weil er älter wird, sondern ganz im Gegenteil, er hat ja Spaß dran. Und wenn er dann noch Spaß dabei hat, dann ist es jetzt ja nicht nur mehr Jagdverhalten, sondern dann kommt ja auch noch die Befriedigung dieses Spaßteils dazu. Und dann habe ich eigentlich beide Komponenten drinnen, Jagen plus Dopamin gesteuert, es ist lustig und macht Spaß und dann wird es das überhaupt nicht mehr weniger. Wir haben ja Hunde, gibt ja Hunde, die fangen dann an, Züge zu jagen oder jagen Flugzeuge und solche Geschichten, das hat ja Gründe.
Ja, wenn wir in diesem Bild bleiben, dann sind wir natürlich, wenn der Hund älter wird, in einer Jagdsequenz, die wir Hetzen nennen, ja, wo der Hund wirklich hinterher rennt. Und an der Stelle ist es sehr, sehr schwierig, den Hund überhaupt noch abrufen zu können. Mhm. Was passiert dann, denn im Hund? Hä?
Ich sage dann bei Spaß immer, wenn es einmal so weit ist, dann ruft den Hunden wenigstens nach, lauf schnell, dann habt ihr wenigstens recht.
Das ist auch eine gute Geschichte. Genau. Ja, also was passiert denn im Hund, wenn er jetzt im Hetzen ist? Also der Hormonspiegel von unterschiedlichen Hormonen baut sich natürlich schon vorher auf. Aber wenn er jetzt tatsächlich losrennt und er hetzt etwas hinterher.
Er ist jetzt in dem Modus, dass er sagt, ich setze alle Kraft und alle Energie ein, um auch zum Endverhalten zu kommen. Also packen, niederreißen, bis zu töten und zerteilen und vielleicht sogar vergraben. Also alle Punkte durchzugehen, weil wir sehen ja bei sehr vielen Hunden, dass sie, wenn sie beginnen, in die Jagdsequenzen immer weiter pro Stufe weiterzusteigen, wird ja nicht nur der Fokus immer konzentrierter, die Außenwahrnehmung wird immer geringer und das muss ja auch so sein, denn wenn der in der biologischen Fitness auf die Jagd geht und es gibt irgendein Hindernis, dann muss der schauen, dass er das Hindernis bewältigt und nicht drauf sagen, oh, vielleicht könnte ich da jetzt nicht durchlaufen. Mhm. Und viele Hunde rennen durch Brombeerstauden durch, die würden sonst nicht einmal in die Nähe von sowas gehen, aber wenn sie im Jagdmodus sind, geht es einfach glatt durch. Und da ist da müssen wir uns ja mal vorstellen, da ist ja die Wahrnehmung so reduziert nach außen, nämlich alles das, was nicht das Jagen betrifft. Also wie sollen wir denn da überhaupt noch durchdringen? Das funktioniert ja nicht.
Ja. Also was mir gerade einfällt, Fokus halten ist für viele Menschen ja eine Herausforderung. Der Hund hält klaren Fokus an der Stelle. Der ist nicht mehr auf irgendwas anderes konzentriert, sondern wirklich nur noch darauf. Ja. Und wenn er jetzt hetzt, dann geht es natürlich auch darum, dass er die Beute erreicht und dass er die tatsächlich auch packt und im Endeffekt auch tötet. Wobei, ich glaube, nicht alle Hunde würden tatsächlich auch töten, oder was denkst du da?
Na danke, genau, ich wollte genau das Ähnliche sagen, sogar noch einen Schritt vorher. Wir kennen Hunde, die gehen auch in das Hetzen. Und wenn es dann so weit wäre, dass sie das Tier so bekommen könnten, sind sie vollkommen perplex und wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Mhm. Gott sei Dank, in vielen Fällen ist es einfach so, dass diese Endhandlungen, die dann da sind, nicht mehr überall so stark vorhanden sind, wie es einmal wirklich sein hat müssen, als Ernährungsgründen. Aber sehr, sehr viele Hunde machen sehr wohl, dass die den Sack dann zu und dann passiert es einfach, dass das Tier nicht mehr überlebt. Ob es jetzt eine in Wahrheit nicht jagbare Katze, also die sollten wir eigentlich ja gar nicht, ist ja eigentlich kein fressbares Wild im herkömmlichen Sinn, aber alle anderen auch, wo es einfach geknackt und dann können die einfach nicht überleben.
Mhm. Ja, oder manchmal ist es ja auch, dass der Stress in dem gehetzten Tier dann so hoch ist, dass es auch deshalb dann stirbt. Gut, ja.
Genau, danke, weil das ist noch das, was ich zuerst vergessen habe beim Tierschutz. Wir müssen uns bewusst sein, egal ob ich jetzt an meinem Hund einen Mausloch ausgraben lasse, wo die Mäusefamilie drinnen sitzt und Angst hat, oder der Hase, der einen Herzinfarkt kriegt, weil ihm ein Hund hetzt. Das ist genauso tierschutzrelevant, wie wenn ich heute auf meinen Hund unnötig einwirke und irgendwelche Gewaltsaktionen starte.
Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, mein Hund zeigt nichts an, bevor er losgehen würde. Wie stehst du denn dazu?
Also Hunde zeigen immer alles an. Alles. Wir haben ja auch im Aggressionsverhalten haben wir ja das gleiche Thema, dass manche Menschen glauben, die Hunde zeigen vorher nichts an. Mhm. Alle Hunde zeigen etwas an. Es gibt kein explosionsartiges in eine Richtung, aber das Erkennen der Vorinformationen ist halt so schwer. Weil wenn man heute den schnüffelnden Hund anschaut und es ist vielleicht ein Hund, der schon interessiert, schnüffelt immer, dieser kurze Moment, dieses kurze Verweilen, wo er auf die Spur kommt, die ihn interessiert, dieses ganz kurze Einfrieren, dieses noch fokussierter werden, noch ambitionierter werden, das muss man halt erkennen. Aber da muss ich halt wissen, wie schaut sonst aus? Mhm. Und die Differenz einfach wahrzunehmen, wenn es mal ums Riechen geht. Beim Schauen ist genau das Gleiche. Ein Hund, der heute herumschaut, schaut anders als wie der etwas im Auge hat, was ihn gerade sehr, sehr stark interessiert.
Ja, ich denke auch, wenn man einen sehr jagdlich ambitionierten Hund hat, und die gibt es ja auf jeden Fall, dann muss man so ein bisschen zum Profi werden für seinen Hund, weil man wirklich sehr viele, sehr kleine Dinge, die der Hund signalisiert, einfach auch lernen muss zu erkennen.
Genau, und es ist wirklich individuumsabhängig, auch innerhalb der Rassen, bei uns selber. Also Gundel ist eine begnadete Jägerin vor dem Herrn. Also die ist einfach alles, was sich irgendwie bewegt. Und der Iceman, ihr Halbbruder, er hat nicht einmal, also ich würde, wenn ich in Prozent ausdrücken würde, würde ich sagen 30-40%, ja. Weil der reagiert auf diese Dinge gar nicht, weil er es ihn einfach nicht interessiert. Ob das jetzt ist deswegen, weil er so dich erwischt, eh nicht, oder es interessiert mich nicht. Egal, aber es ist die gleiche Rasse, Halbgeschwister und trotzdem so unterschiedlich.
Genau, und wenn ich da jetzt noch eine Erfahrung von der Godiva mit einbringe, dann war ich auf dem Spaziergang mal dabei, Rehe zu beobachten. Und dann hat sie eine kurze Zeit mitgeschaut und dann lief sie gelangweilt weiter. Mhm. Das gibt's halt auch.
Ja,
ein Hund, natürlich. Der so gar nicht, also was sie mal macht, ist, dass sie so einen Mäuschensprung auf der Wiese macht, aber da endet dann schon ihr Jagdverhalten. Das macht es natürlich sehr angenehm für einen Freilauf.
Absolut, ja. Und wir müssen uns ja vorstellen, es geht ja immer um diese Rechenmaschine im Hund drinnen. Ne? Wie viel Energie muss ich aufwenden, um zu etwas zu kommen, und zahlt es sich aus, diese Energie aufzuwenden? Und wir müssen, da haben wir halt die Unterschiede, auch aufgrund der Zuchtselektion der letzten 100 Jahre. Manche der Hunde haben halt eine andere Rechenmaschine wie andere. Der eine sagt, ich laufe, egal ob das Tier 600 Meter entfernt ist oder nur 50 Meter. Und der andere sagt, wenn du nicht mindestens in meinen 20 Meter Umkreis bist, bewege ich mich gar nicht. Und das ist biologische Fitness. Das ist die innere Energierechnungsmaschine jedes Hundes. Jedes einzelnen Hundes nämlich. Es ist nicht Rasse, irgendwas, sondern jeder Hund hat da unterschiedliche Bereiche, wie er das rechnet.
Ja. Auf was ich jetzt noch eingehen möchte, das ist es, was du gesagt hast mit Mäusejagen. Da gibt es ja manchmal so den Trainingsansatz, dass wenn ein Hund jetzt sehr jagdlich ambitioniert ist, dass er dann Mäuse jagen dafür, dass wenn er sich gut rückorientiert hat. Da schüttelt der Mario schon den Kopf. Dann äußere dich mal dazu, wenn du den Kopf schüttelst.
Für mich ist das tierschutzrelevant im Sinne gegen die Mäuse. Tierschutz darf nicht damit enden, dass ich sage, mein Hund hat jetzt da ein Bedürfnis für ihn gestillt bekommen, sondern da muss ich eine Umlenkung machen, die keine anderen Tiere in irgendeiner Form schädigt. Weil das Nächste ist dann, er darf dann den nächsten Hasen jagen, weil er keinem Reh nachgelaufen ist. Also wo sind wir? Das ist einfach nicht korrekt. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Und ich habe ja andere Möglichkeiten, eben Futterwurf, ich kann einen Futterdummy nehmen, ich kann heute ein Spielzeug nehmen, ich kann ganz aktiv mit dem Hund etwas tun, ich kann auch heute hergehen und wenn ich es ganz gezielt einmal aufbauen will beim Training, vorab eine Menschenspur legen, den Hund dann auf die Menschenspur über ein Signal umlenken und so weiter. Also ich habe so viele Möglichkeiten, ein Objekt bringen zu lassen, also ich finde das einfach nicht in Ordnung.
Ja. Also ich finde das auch nicht in Ordnung. Ich bin da völlig bei dir. Und ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, dass man nicht anfängt, Dinge witzig zu finden. Das ist ja auch beim Fiddeln zum Beispiel ein Stressanzeichen des Hundes, dass man das witzig findet. Man muss da immer genau und differenziert hinschauen und natürlich auch beim Jagdverhalten und dann nicht sagen, bis dahin finde ich es witzig und dann zeigt der Hund ein Verhalten, wo man dann hinterher sagt, ja, da hat er vorher hat er nie gejagt. Ja, also Jagdverhalten ist kein Zeichen von Ungehorsam. Es ist Ausdruck von innerer Motivation, Emotion und Biologie. Training beginnt nicht, wenn ein Hund losrennt, sondern beim ersten Wahrnehmen. Und genau dort liegt der Schlüssel für Klarheit, Sicherheit und eure Beziehung. Jagdverhalten lässt sich nicht stoppen, aber begleiten, lenken und in Beziehung bringen. Vielen Dank, Mario, für den wertvollen Austausch, den wir heute hatten.
Ja, super. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, ciao, ciao.